Daniel M. Davis. Heilen aus eigener Kraft. Wie ein neues Verständnis unseres Immunsystems die Medizin revolutioniert. Weißt du, welcher Bereich der Humanbiologie am meisten erforscht wird? Nein, es sind weder Depressionen noch die Verdauung oder der Schlaf. Es ist die unglaublich komplexe Reaktion deines Immunsystems auf etwas so Banales wie eine Schnittverletzung. Auf den ersten Blick wirkt alles einfach. Deine Haut bricht auf und blutet. Das angrenzende Gewebe färbt sich rot und die Wunde verkrustet und verheilt. Doch dahinter steckt ein hochkomplexes System, nämlich das elegant koordinierte Zusammenspiel von unzähligen Zellen, Proteinen und Hormonen. Und mindestens genauso faszinierend ist, dass wir bis vor kurzem kaum etwas über unsere wundersamen Abwehrkräfte wussten. Diese Blinks sind ein rasanter Streifzug durch die Geschichte der Immunforschung und die Reihen der tapferen Protagonisten deines Immunsystems. Blink Nummer 1. Impfstoffe aktivieren die adaptive Immunantwort des Körpers. Unsere Reise beginnt im Jahr 1721. Ein Pockenausbruch in Großbritannien entwickelte sich zu einer Epidemie und veranlasste die Königsfamilie zur Sorge und dem verzweifelten Wunsch nach Schutz. Aus dem Ausland berichtete man damals über eine rudimentäre Form des Impfens. Gesunde Menschen wurden vorsätzlich mit einer geringen Dosis eines bestimmten Erregers infiziert und waren nach der Genesung offenbar dauerhaft vor der jeweiligen Krankheit geschützt. Doch die Royals wollten das Prozedere testen lassen, bevor sie es an ihren eigenen Kindern ausprobierten. So kam es am 9. August 1721 zu folgendem Versuch. Die zuständigen Ärzte entnahmen Haut- und Eiterproben von Pockenkranken. Sie fügten dann 6 Sträflingen kleine Schnitte an Armen und Beinen zu und rieben diesen die infizierten Proben in die offene Haut. Einer anderen Verurteilten wurden die Erreger nasal verabreicht. Das Ergebnis? Alle Probanden zeigten 1 bis 2 Tage lang Pockensymptome und erholten sich anschließend vollständig. Das Experiment zeigt also, dass das menschliche Immunsystem auf den Erstkontakt mit fremden Molekülen reagiert. Kam es dann später erneut mit denselben Molekülen in Berührung, konnte es sich tatsächlich verteidigen. Heute wissen wir, dass Impfungen Leben retten. Aber die wenigsten wissen, dass Impfungen mehr Leben gerettet haben als jede andere menschliche Leistung. Außerdem zeigt die Anekdote der britischen Pockenstudie, dass Mediziner das Prinzip bereits erfolgreich anwandten, bevor sie wussten, was genau beim Impfen passiert. Die genauen Abläufe wurden nämlich erst Jahrhunderte später erforscht. So wusste die Forschung bis in die 1980er Jahre hinein nur etwa so viel. Der Schlüssel zur Immunantwort liegt in den 2 Sorten von weißen Blutkörperchen, den sogenannten T- und B-Zellen. An den Oberflächen dieser Zellen befinden sich Rezeptoren, lange Proteinketten, die sich wie winzige Reißverschlüsse mit den passenden Proteinketten anderer Moleküle verflechten. Dadurch können diese Immunzellen Krankheitserreger binden und bekämpfen. Das Ganze läuft dann folgendermaßen ab. Ein fremder Stoff dringt in deinen Organismus ein. Sobald die Rezeptoren einer deiner Immunzellen an den Fremdstoff ankoppeln, wird diese Immunzelle aktiviert und tötet den Erreger oder die infizierte Zelle. Außerdem vervielfältigt sich die Immunzelle, so dass sich dein Körper bei einem erneuten Kontakt mit dem Erreger erinnert und schneller reagiert. Und genau dieser Prozess, die sogenannte adaptive oder erlernte Immunantwort, wird durch einen Impfstoff aktiviert. Fertig ist das menschliche Abwehrbollwerk, oder? Naja, nicht ganz. Denn würde dein Körper auf jede Fremdsubstanz mit einer solchen Immunantwort reagieren, müsstest du jedes Mal krank werden, wenn du nur ein neues Lebensmittel kostest. Der Immunologe Charles Janeway ahnte, dass die Sache komplexer war. Blink Nummer 2. Unser angeborenes Immunsystem hilft uns beim Umgang mit bestimmten Bedrohungen. Im Nachhinein klingt es offensichtlich. Der Körper kann nicht auf jede unbekannte Substanz mit einer Immunantwort reagieren. Aber Charles Janeway war 1989 der Erste, der der Sache auf den Grund ging. Er bewies, dass der Körper fremde Stoffe erkennen und zwischen schädlichen sowie unschädlichen Substanzen unterscheiden kann. So stimmte Janeway mit seinen Vorgängern zwar darin überein, dass die Immunantwort tatsächlich fremden Organismen galt, er glaubte aber, dass sie sich ausschließlich auf Pathogene, sprich Krankheitserreger, konzentriert. Andernfalls würde unser Immunsystem konstant überreagieren. Aber wie genau erkennt der Körper die bösartigen Eindringlinge? Janeways Forschung half, die angeborene Immunantwort des Körpers zu entschlüsseln. Der Immunologe vermutete erstmals die Existenz sogenannter Pattern Recognition Receptors, kurz PRP, die wir im Deutschen als Mustererkennungsrezeptoren bezeichnen könnten. Das sind feste Proteinstrukturen an den Oberflächen der T- und B-Zellen, die wie spezifische Schlüssel zu Strukturen passen, die ausschließlich auf ganz bestimmten Krankheitserregern vorkommen. Die Theorie des US-amerikanischen Immunologen war ein bedeutender Schritt hin zu einem ganzheitlichen Verständnis des Immunsystems. Und der nächste große Beitrag kam von einem ungewöhnlichen wissenschaftlichen Kollaborateur, der Fruchtfliege. Der französische Biologe Jules Hoffmann untersuchte Fruchtfliegen mit funktionsfähigen Toll-Rezeptoren. Diese Rezeptoren werden von den Fliegen normalerweise während der Embryonalphase entwickelt. Hoffmanns 1996 veröffentlichte Experimente zeigten, dass die Fruchtfliegen ohne die Toll-Rezeptoren nicht in der Lage waren, fremde Pathogene wie Pilzorganismen zu bekämpfen. Das Spannendste aber war, dass Menschen ähnliche genetische Strukturen besaßen, sogenannte Toll-like-Rezeptoren, und zwar gleich 10 davon. Doch wie genau funktionieren diese Gene? Der US-amerikanische Genetiker Bruce Beutler steuerte ein weiteres Puzzlestück zur Lösung bei. Beutler und sein Team entdeckten nämlich am 5. September 1998, dass der Toll-like-Rezeptor TLR4 sogenannte Lipopolysaccharide erkennt, also fettähnliche Zuckerbestandteile an der Membran bestimmter pathogener Bakterien. Der Rezeptor verleiht den Immunzellen die Fähigkeit, die LPS-Bakterien zu identifizieren und dem Immunsystem gegenüber Alarm zu schlagen. Nach Beutlers Entdeckung untersuchten weitere Forscher, welche Arten von Erregern von anderen Rezeptoren erkannt werden können. TLR5 und TLR10 zum Beispiel sind passgenaue Schlüssel für die Molekülstrukturen bestimmter Parasiten. Das angeborene Immunsystem verfügt also über spezialisierte Immunzellen, die Erreger und andere Bedrohungen erkennen und gezielte Abwehrreaktionen in Gang setzen. Aber was verbindet das angeborene mit dem adaptiven Immunsystem? Blink Nummer 3. Dendritische Zellen sind wie kleine Streifenpolizisten, die den Körper über Angriffe informieren. Der kanadische Immunologe Ralph Steinman stand Anfang der 1970er Jahre vor folgender Frage: Wie genau kommt eine Immunreaktion in Gang? Steinman gelangte an denselben Punkt wie so viele andere Forscher vor ihm. Er isolierte T- und B-Zellen aus der Milz von Mäusen und brachte sie in einer Zellkulturschale mit einer Substanz zusammen, von der er wusste, dass sie eine Immunreaktion auslösen musste. Aber es tat sich rein gar nichts. Die Immunzellen wurden immer nur dann aktiv, wenn Steinman willkürlich weitere Milzbestandteile hinzugab. Die Antwort musste sich also irgendwo in diesem Milzmaterial befinden. Also nahm Steinman das Material in der Zellkulturschale genauer unter die Lupe und entdeckte, was vor ihm noch niemand gesehen hatte. Am Rand des Glases klebten kleine Zellen mit fein verzweigten Ausläufern, die wie winzige Ästchen an der Oberfläche herausragten. Steinman nannte sie dendritische Zellen, nach dem griechischen Wort Dendron für Baum. In den folgenden 10 Jahren fanden Studenten in Steinmans Labor außerdem heraus, dass die dendritischen Zellen aus der Milz wesentlich stärkere Immunantworten auslösten als dendritische Zellen aus anderen Organen wie der Haut. Wenn Sie diese dendritischen Zellen aber ein paar Tage lang in einer Zellkulturschale wachsen ließen, wurden auch sie potenter. Was hatte das zu bedeuten? Es stellte sich heraus, dass dendritische Zellen in 2 grundlegenden Modi vorkommen. Sie sind entweder an oder aus. Unreife dendritische Zellen gelten als aus, weil sie zwar Erreger, Bakterien und tote Zellen angreifen können, aber kaum Potenzial zur Aktivierung von Immunreaktionen besitzen. Reife dendritische Zellen hingegen gelten als an, weil sie eine Immunantwort auslösen können und dabei sogar noch andere Immunzellen aktivieren. So ergibt sich folgendes Bild. Unreife dendritische Zellen schwärmen wie Streifenpolizisten durch unsere Organe und Gewebeteile, und zwar besonders durch jene, die mit der schmuddeligen Außenwelt in Kontakt stehen. Sie können schädliche Erreger erkennen, binden und zerstören. Mit diesem erfolgreichen Feldeinsatz, der Erfassung eines Krankheitserregers, verdient sich die dendritische Zelle ihre Sporen. Sie gilt nun als reif und qualifiziert sich für die Versetzung in die Milz oder das Lymphsystem. Dort zeigt sie den T- und B-Zellen kleine Proben des von ihr gefassten Erregers, damit diese zum konzentrierten Angriff schlagen und die Immunantwort in Gang bringen. Die Reife der dendritischen Zellen ist noch aus einem weiteren Grund entscheidend. Sie muss nämlich nicht nur pathogene Proben präsentieren, sondern einen weiteren Rezeptor an den T- und B-Zellen stimulieren, damit diese zur Immunabwehr schreiten. Diese Rezeptoren werden als Co-Stimulatoren bezeichnet und werden offenbar nur von reifen dendritischen Zellen aktiviert. Dendritische Zellen sind also die Vorhut der zielgerichteten Immunabwehr und damit wichtige Sicherheitskräfte des Immunsystems. Im nächsten Blink werfen wir einen Blick auf die Kollegen von der Kommunikationsabteilung. Blink Nummer 4. Zytokine sind wie Nachrichten, über die das Immunsystem die passende Antwort koordiniert. Hattest du jemals zwei verschiedene Erkältungen auf einmal? Das lässt sich zwar nicht überprüfen, aber die Antwort lautet wahrscheinlich nicht. Und bereits im 19. Jahrhundert staunten die Forscher über die Tatsache, dass sich Menschen nur äußerst selten gleichzeitig mit zwei unterschiedlichen Viren infizierten. Aber wie kommt das? Genau das wollten auch die Virologen Jean Lindemann und Alec Isaacs in den 1950er Jahren herausfinden. Dabei stießen sie auf die sogenannten Zytokine, die die Medizinforschung revolutionierten. Die Entdeckung begann mit einem Experiment. Lindemann und Isaacs extrahierten Membranstücke eines befruchteten Hühnereis und mischten das Gewebe mit roten Blutkörperchen, die mit einer dünnen Schicht aus Grippeviren überzogen waren. Das Gewebe infizierte sich mit dem Virus, aber die roten Blutkörperchen bekämpften und stoppten die Infektion. Anschließend ließen sie die roten Blutkörperchen von der Eimembran abwaschen und in eine neue, separate Zellkultur übertragen. Diese neue Zellkultur sollte mit einem anderen Virus infiziert werden, aber die transportierten roten Blutkörperchen schienen auch diese Infektion zu verhindern. Die Forscher stellten daher folgende These auf. Die Blutkörperchen trugen nach wie vor aktive Viruspartikel mit sich, die die neue Gewebeprobe befallen und so für eine zweite Infektion blockiert hatten. Um ihre Hypothese zu prüfen, untersuchten sie die transportierte Zellkultur, um die vermuteten Viruspartikel zu finden. Aber es fanden sich keine Spuren. Das war unerwartet, denn es bedeutete, dass die zuvor infizierte und transportierte Zellflüssigkeit selbst eine weitere Substanz enthalten musste, die die Infektion mit einem zweiten Virus verhinderte. Was das für eine Substanz war, blieb zunächst ein Rätsel. Aber Lindemann gab ihr den Namen Interferon, weil sie offensichtlich ins Zellgeschehen eingriff. Heute wissen wir, dass Interferon ein lösliches Protein ist und der menschliche Körper über 100 ähnliche Proteine produziert. Sie alle gehören zur Gruppe der sogenannten Zytokine. Zytokine sind so etwas wie interzellulare Nachrichten. Sobald dein Körper infiltriert wird, wandern sie als Eildepesche von einer Zelle zur nächsten, um deinem Immunsystem folgende Botschaft zu senden: Wir werden attackiert, wir müssen uns wehren. Jedes Zytokin ist ein individuelles Signal. Manche blasen zum Sturm, während andere die Abwehrreaktion eindämmen, damit sich dein System nicht überlastet. Und diese feine Balance führt zur adäquaten Immunantwort deines Körpers. Aber das Beste ist, dass Zytokine auch großes Potenzial für eine medikamentöse Verwendung haben. Ein Typ, dasselbe Interferon, das damals von Lindemann und Isaacs entdeckt wurde, wird heute in der Behandlung von Hepatitis B und C verwendet. Andere Zytokine können Krebszellen töten und den Kampf gegen Melanome und fortgeschrittenen Nierenkrebs unterstützen. Jetzt weißt du, was es mit Zytokinen auf sich hat. Zeit, dass du ihr alter Ego kennenlernst, die Antizytokine. Blink Nummer 5. Antizytokine können die Behandlung destruktiver Immunreaktionen unterstützen. Die rheumatoide Arthritis ist die häufigste chronische Entzündungserkrankung. Weltweit betrifft sie eine von 100 Personen. Die Krankheitsursache ist autoimmun, weil die Knorpelsubstanz und die Knochen in den Gelenken von körpereigenen Immunzellen attackiert werden. Das führt auf Dauer zu starken Schmerzen und erheblichen Einschränkungen der Mobilität. Mittlerweile lässt sich die Krankheit mit einem Arzneistoff behandeln. Die Grundlage für dessen Entwicklung war die Arbeit des britischen Immunologen Sir Mark Feldman. Dieser entdeckte die Antizytokine und legte damit den Grundstein für die Entwicklung von Medikamenten, die heute die Schmerzen von Millionen von Menschen lindern. Feldman hatte sich bereits Anfang der 1980er Jahre auf die Erforschung der rheumatischen Arthritis spezialisiert. Wenig später schloss er sich mit seinem Landsmann, dem Rheumatologen Sir Ravinder Maini, zusammen, um effektive Behandlungsmöglichkeiten zu entwickeln. Sie begannen damit, Zellen und Zellflüssigkeit aus den entzündeten Gelenken von Patienten zu isolieren. So fanden sie heraus, dass ein bestimmtes Zytokin in besonders hoher Konzentration vorkam, der Signalstoff Tumornekrosefaktor, kurz TNF. Dieser kann die Bekämpfung pathogener Fremdstoffe anregen, aber auch geradezu toxische Prozesse auslösen. Feldman und Maney beschlossen, die Aktivität des Signalstoffs in den Gelenken der Rheumapatienten zu hemmen. Um das TNF zu blocken, brauchten die Forscher ein Antizytokin. Antizytokine treten in Form von Antikörpern auf, also als Y-förmige, lösliche Proteine, die Erreger neutralisieren können. Nun hat ein einzelner Mensch durchschnittlich 10 Milliarden unterschiedlich geformter Antikörper. Aber Feldman und Maney suchten einen, der an TNF andocken und den Signalstoff zerstören konnte. Und ein solcher TNF-Blocker war bereits von dem Biomediziner Jan Wilczek in New York synthetisiert worden. So konnte am 28. April 1992 der erste Patient mit rheumatoider Arthritis mit dem Antikörper behandelt werden. Die Ergebnisse waren beeindruckend. Die Patienten fühlten sich schon kurz nach der Antikörperinfusion besser. Innerhalb von nur 2 Wochen gingen die Schwellungen und Versteifungen in den Gelenkkörpern signifikant zurück. Ein Patient konnte sogar wieder Golf spielen. Allein durch dieses eine Antizytokin können sich heute Millionen von Menschen mit rheumatoider Arthritis ohne Rollstuhl fortbewegen. Und sie sind bei weitem nicht die einzigen, die von diesem Fortschritt profitieren. TNF-Blocker werden zudem erfolgreich zur Behandlung von Morbus Crohn und anderen entzündlichen Darmkrankheiten verwendet. Künftig könnten solche Antizytokine unzählige andere Krankheiten heilen, von der gewöhnlichen Erkältung über Diabetes bis zum Krebs. Blink Nummer 6. Unser Immunsystem braucht Stresshormone, aber eine zu hohe Ausschüttung ist gefährlich. 1948 erhielt der Biochemiker Edward Kendall vom Pharmaunternehmen Merck eine Substanz, die er als Compound E bezeichnete. Diese gab er seinem Partner, dem Arzt und Rheumatologen Philip Hensch, der sie wiederum einem Patienten mit lähmender rheumatoider Arthritis verabreichte. 2 Tage nach der Infusion konnte der Patient wieder schmerzfrei laufen. Es war wie ein Wunder. Heute ist Compound E unter dem Namen Cortison bekannt. Später wurde Cortison nicht nur bei rheumatischen Leiden, sondern auch als Creme gegen dermatologische Reizungen verwendet. Aber wie genau funktioniert der Arzneistoff eigentlich? Wie der Name bereits andeutet, basiert die physiologische Wirkung auf dem körpereigenen Hormon Cortisol, das in den Nebennieren produziert wird. Es gilt als Stresshormon, weil unser Cortisolspiegel in Stresssituationen steigt, damit unser Körper bei potenziellen Bedrohungen schnell reagieren kann. Dabei dämpft es die Aktivität des Immunsystems, was im Fall von Cortison zur Hemmung von Entzündungen genutzt wird. Aber wie so oft im Leben ist zu viel des Guten ungesund. Heute wissen wir, dass anhaltender Stress beträchtliche Auswirkungen auf den gesamten Organismus hat. Studien zeigen, dass chronisch gestresste Menschen länger brauchen, um Virusinfektionen oder Verletzungen zu kurieren. So stellte eine Untersuchung fest, dass Männer mit positiver HIV-Diagnose später mit doppelter bis dreifacher Wahrscheinlichkeit AIDS entwickelten, wenn sie sich chronisch gestresst oder sozial isoliert fühlten. Stress ist also im wahrsten Sinne Gift für das Immunsystem. Wie aber können wir ihm entgegenwirken? Die Forschung hat die stressreduzierende Wirkung unterschiedlichster Methoden getestet, vom Lachen bis zum Tai Chi. Eine Studie untersuchte die Entwicklung von Diabetespatienten, die gemeinsam mit dem Krankenhauspersonal lustige Filme ansahen. Die Methode schien die Immunsysteme der Betroffenen tatsächlich zu stimulieren. Aber der positive Effekt war womöglich auch einfach das Ergebnis der sozialen Nähe. Andere Untersuchungen erforschten die potenzielle Wirkung von Achtsamkeitsübungen. Durch den Fokus auf das Hier und Jetzt sollen diese zu psychischer Entschleunigung und emotionaler Ruhe führen. Eine Auswertung von 20 Versuchsreihen ergab, dass regelmäßige Achtsamkeitsübungen wirklich bestimmte Entzündungswerte reduzieren und die Anzahl bestimmter T-Zellen im Blut von HIV-Patienten steigern. Doch einige dieser Tests zeigten auch, dass die Übungen die Anzahl der Zytokine und Antikörper nicht beeinflussen. Es ist also noch nicht eindeutig nachgewiesen, dass Achtsamkeit tatsächlich stressreduzierend und immunstimulierend wirkt. Bis dahin können wir uns darauf einigen, dass die Übungen gewiss nicht schaden und durchaus helfen können. Blink Nummer 7. Die Funktionalität des Immunsystems verändert sich im Laufe des Tages und auch des Lebens. Wir wissen, dass die Bewegungen der Planeten unzählige Aspekte des irdischen Lebens beeinflussen, von den Gezeiten des Meeres bis zu den meteorologischen Jahreszeiten. Aber oft sind die astronomischen Einflüsse noch viel geheimnisvoller und komplexer. Das gilt offenbar ganz besonders für den Tag-Nacht-Zyklus. Statistiken zufolge ereignen sich die meisten Autounfälle nämlich um 3 Uhr morgens. Studien zeigen, dass auch das Immunsystem je nach Tageszeit unterschiedlich funktioniert. Mäuse, die sich um 10 Uhr morgens mit Salmonellen infizieren, also zu ihrer üblichen Schlafenszeit, reagieren mit einer starken Immunantwort auf die Vergiftung. Erfolgt die Infektion hingegen um 10 Uhr abends, also kurz nach dem Aufstehen, reagiert der Mäuseorganismus deutlich schwächer. Und beim Menschen zeigt sich dasselbe Muster. Auch das menschliche Immunsystem reagiert während der natürlichen Ruhezeit stärker als am Tag. Das liegt unter anderem daran, dass der Körper nachts weniger Cortisol ausschüttet. Ohne die hemmende Wirkung des Stresshormons kann das Immunsystem freier schalten und walten. Wir wissen zwar nicht genau, warum das passiert, aber wir kennen die Symptome und Konsequenzen. Eine starke, aber unerwünschte nächtliche Immunantwort verstärkt zum Beispiel die schmerzhaften Symptome einer Gicht an den Gelenken. Allerdings können wir die Tageszeit auch zu unserem Vorteil nutzen. Asthma-Patienten nehmen bestimmte Medikamente am besten einmal täglich zwischen 15 und 17.30 Uhr. In diesem Zeitraum ist die Wirkung inhalativer Steroide nämlich bis zu 4-mal effektiver. Doch unser Immunsystem verändert sich nicht nur im Laufe eines Tages, sondern auch im Laufe unseres Lebens. Mit zunehmendem Alter produziert unser Körper immer weniger Immunzellen, die wiederum mehr Zeit benötigen, um Krankheitserreger zu erkennen und zu bekämpfen. Zwar finden sich im Blut älterer Menschen mehr Anzeichen einer aktiven Immunantwort als im Blut jüngerer Menschen. Das spricht allerdings für generell höhere Entzündungswerte und folglich dafür, dass es dem älteren Immunsystem schwerer fällt, zwischen fremden Pathogenen und körpereigenen, gesunden Zellen zu unterscheiden. Es gibt aber auch gute Nachrichten. So lassen sich Impfstoffe heute besser an die Besonderheiten älterer Immunsysteme anpassen. Das bakterielle Molekül Flagellin kann etwa relativ einfach vom Immunsystem erkannt werden. Deshalb reagieren sowohl ältere Mäuse als auch ältere Menschen besser auf Grippeimpfungen, wenn diese Flagellin enthalten. Blink Nummer 8. Ein Mangel an regulatorischen T-Zellen kann zu diversen Autoimmunerkrankungen führen. Wir neigen dazu, Autoimmunerkrankungen isoliert zu betrachten. Für die meisten von uns hat eine rheumatoide Arthritis nichts mit einer Diabetes zu tun und die wiederum nichts mit einer HIV-Infektion. Das ist aber so nicht richtig. Tatsächlich spricht vieles dafür, dass die verschiedenen Autoimmunerkrankungen auf eine gemeinsame Ursache zurückgehen. Diese revolutionäre Hypothese stammt vom Immunologen Shimon Sakaguchi und basiert auf der Vorarbeit von Yasuaki Nishizuka und Helio Sakakura. Die beiden japanischen Forscher hatten herausfinden wollen, ob Hormone bei der Entstehung von Krebsgeschwüren eine Rolle spielen. Dazu arbeiteten sie mit Mäusen, denen sie den Thymus entfernten, eine kleine Hormondrüse oberhalb des Brustbeins. Die Entfernung des Thymus führte zu einer extremen Autoimmunreaktion. Die Eierstöcke der Mäuseweibchen wurden vollständig vom eigenen Organismus zerstört. Shimon Sakaguchi fragte sich nun, ob sich solche Autoimmunreaktionen wieder aufhalten ließen und wenn ja, wie? Er nutzte Nishizukas und Sakakuras Versuchsaufbau als Ausgangspunkt für seine eigene Forschung. Also entnahm er den Mäusen ihre Thymusdrüsen und beobachtete den Beginn der zuvor beschriebenen Selbstzerstörung. Dann injizierte er ihnen Immunzellen aus den Organismen gesunder Mäuse und tatsächlich, die Autoimmunerkrankung wurde im Keim erstickt. Sakaguchis Experiment bewies zweierlei. Erstens tragen gesunde Mäuse Immunzellen in sich, die sowohl fremde Pathogene als auch den eigenen Körper angreifen können. Zweitens verfügt ihr Organismus über bestimmte Immunzellen mit der besonderen Fähigkeit, Autoimmunreaktionen zu stoppen. Letztere bezeichnete er als regulatorische T-Zellen. Es stellte sich heraus, dass ein Mangel an solchen regulatorischen T-Zellen die Ursache vieler verschiedener Autoimmunerkrankungen sein könnte. Wir alle tragen regulatorische T-Zellen im Körper und die wohl tüchtigsten davon befinden sich im Magen-Darm-Trakt. Hier sind sie für das sensible Gleichgewicht zwischen guten und schlechten Bakterien verantwortlich, also zwischen denen, die uns bei der Verdauung helfen und jenen, die Krankheiten verursachen. Aber wie können wir die regulatorischen T-Zellen in unserem Bauch unterstützen? Indem wir uns auf eine ballaststoffreiche Ernährung mit viel Obst, Gemüse und Vollkornprodukten umstellen. Eine solche Diät senkt nämlich den Blutdruck, reduziert das Darmkrebsrisiko und stimuliert auch die Produktion regulatorischer T-Zellen. All diese Faktoren können uns vor Autoimmunerkrankungen schützen. Keine Frage, regulatorische T-Zellen werden künftig eine zentrale Rolle bei der Behandlung von Autoimmunerkrankungen spielen. Bei der Behandlung von Krebsleiden hat diese Revolution bereits begonnen. Blink Nummer 9. Die natürlichen Kräfte unseres Immunsystems könnten künftig schwere Krankheiten besiegen. Sharon Belvin war 22 Jahre alt, als man auf ihrer Haut ein malignes Melanom im vierten und somit letzten Stadium fand. Der Hautkrebs hatte bereits ihre Lungen befallen und die Ärzte gaben ihr eine 50-prozentige Chance, die folgenden 6 Monate zu überleben. Nach dem Scheitern sämtlicher Behandlungsansätze, einschließlich der Chemotherapie, unternahm Sharon 2005 einen letzten verzweifelten Versuch. Sie meldete sich freiwillig für ein neues medizinisches Experiment. 3 Monate und 4 Injektionen später war der Tumor in ihrer linken Lunge um 60% geschrumpft. Nach ein paar weiteren Monaten war das Geschwür restlos verschwunden. Sharon war in Remission und symptomfrei. Die neue Therapieform war von dem Immunologen Jim Allison entwickelt worden, der mit seinem Ansatz die Krebsmedizin revolutionierte. Sein Erfolg zeigt, dass es der Medizin durch ein ganzheitliches Verständnis des Immunsystems gelingen kann, die verborgenen Kräfte des Körpers zu nutzen. Allison hatte sich auf das Ende einer typischen Immunantwort konzentriert. Nachdem die T-Zellen im Körper eine Bedrohung erkennen, multiplizieren sie sich. Und nach der erfolgreichen Bekämpfung des Erregers wird die Immunantwort buchstäblich ausgeschaltet, so dass der Körper in den Normalzustand zurückfährt. Doch genau hier liegt das Problem. Im Falle einer Krebserkrankung wird die Immunantwort zu früh ausgeschaltet, sodass sich die Krebszellen nach Belieben verbreiten können. Allisons Idee bestand darin, dieses verfrühte Aussignal auszuschalten, also die Deaktivierung des Immunsystems zu deaktivieren. So könnte das Immunsystem so lange wie nötig weiter gegen den Tumor kämpfen. Wir erinnern uns daran, dass die Proteine an der Oberfläche dendritischer Zellen Warnsignale an die Rezeptorproteine der T-Zellen senden. Aber Allison fand einen zweiten mysteriösen Rezeptor auf der Oberfläche der T-Zellen und nannte ihn CTLA-4. Wenig später stellte sich heraus, dass sich diese Rezeptoren durch einen Antikörper blockieren ließen und dass diese Blockade die Immunreaktion der T-Zellen stärkte. Ob sich die gezielte Hemmung dieser Rezeptoren also nutzen lässt, um Krebs zu heilen? Allison wollte es herausfinden und behandelte Krebspatienten mit dem CTLA-4-suppressiven Antikörper. Die Tumore der Betroffenen schienen zunächst noch mehr Raum zu fordern, weil sich das kanzeröse Gewebe mit Immunzellen füllte. Doch dann wurden die Geschwüre sukzessive kleiner. Dieser Ansatz ist heute als Immuncheckpoint-Therapie bekannt und zählt zu den häufigsten und effektivsten Methoden in der Krebsbehandlung. Seit Allisons Fund hat die Forschung 20 weitere Rezeptoren entdeckt, die bestimmte Typen von Immunzellen abschalten. Und die Hemmung dieser Rezeptoren unterstützt vielleicht nicht nur den Kampf gegen Krebs, sondern auch die Behandlung chronischer Infektionen wie HIV. Zwar steckt die Forschung hier noch in den Kinderschuhen, aber vieles spricht dafür, dass wir kurz vor einer Revolution in der Immunologie stehen. So oder so steht fest, dass das Immunsystem wundersame und mächtige Kräfte besitzt und dass eine ganzheitliche Nutzung dieser Kräfte unzähligen Menschen helfen könnte. Die Kernaussage der Blinks, die du gerade gehört hast, ist: Das Immunsystem ist ein hochkomplexes Zusammenspiel aus diversen Zellen, Hormonen, Proteinen und vielen anderen Molekülen. Deren wundersames Wirken wird auf schlaue und elegante Weise koordiniert, um deinen Körper gegen Bedrohungen zu verteidigen. Dieser kann mit einer angeborenen Immunantwort und spezialisierten Immunzellen auf bereits bekannte Pathogene reagieren, während dein adaptives Immunsystem gegen immer wieder neue Bedrohungen kämpft. Die Zusammenarbeit dieser beiden Systeme wird durch Wächter wie die dendritischen Zellen und Botschaften wie Zytokine koordiniert. Aber auch externe Einflüsse wie Stress und die Zyklen der Natur spielen hier mit. Und mit Hilfe eines ganzheitlichen Verständnisses all dieser Zusammenhänge könnte man die Kräfte des Immunsystems noch effektiver für die Medizin nutzen. Das waren unsere Blinks zu Heilen aus eigener Kraft von Daniel M. Davis. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.